Also das allerwichtigste Ressource sind die Mitarbeiter und die Art und Weise, wie Teams zusammengestellt werden. Das ist extrem wichtig. Ich würde lieber länger suchen, als zu schnell eine Stelle besetzen, bis ich das Gefühl habe, da ist wirklich ein guter Fit da. Und natürlich habe ich mich auch schon geirrt.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Unternehmereinblicke mit Fintech-Unternehmensgründerin Miriam Wohlfahrt. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser gründen. Im Format Unternehmereinblicke sprechen wir mit erfolgreichen Unternehmern und Unternehmerinnen über ihre Erfahrungen, Ups und Downs sowie die wichtigsten Tipps, die sie euch mitgeben können. Heute zu Gast ist Miriam Wohlfahrt. Miriam ist Gründerin der Fintech-Unternehmen RatePay und Banksware. Sie zählt zu den Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Hallo Miriam, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Miriam, legen wir gleich los. Wie bist du auf die Idee gekommen, dein erstes Unternehmen zu gründen?
Also ich habe Vorbilder gehabt. Ich glaube, das ist die Idee, die ich dann, dadurch hat sich die Idee entwickelt. Ich selber bin ganz in einem ganz normalen Haushalt aufgewachsen, keine Unternehmer, Angestellte und so weiter, hatte auch eigentlich nie dieses Bild im Kopf, selber so Unternehmerin zu werden. Ich bin über Irrwege, sag ich mal, vor inzwischen 23 Jahren in die Digitalbranche gekommen. Damals hieß es noch nicht so. Es war ein Unternehmen, das hat Internetbezahlsysteme gemacht, eins der ersten in Europa. Und es waren, ja, jeder hat mich gefragt, was machst du da eigentlich Komisches? Aber ich habe den Gründer damals kennengelernt und der hat mir einen Job angeboten und ich habe mich in diese Firma verliebt. Es war einfach ein anderes Arbeiten. Man kannte also im Jahr 2000 noch nicht den Begriff Startup und all das. Das gab es nicht. Es gab ein paar Firmen, die Internetsachen gemacht haben, aber die Leute haben ja auch noch nicht online eingekauft. Naja, ich bin auf jeden Fall dahin und habe dann sehr viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Und habe das einfach so quasi so mitgekriegt. Und 2009, ich habe ja damals eigentlich im Vertrieb gearbeitet, habe Vertrieb, Marketing gemacht, Kunden betreut und hatte immer wieder Kunden, die gefragt haben, warum gibt's denn eigentlich keinen Rechnungskauf online? Warum gibt's das nur bei Otto und Leckermann und bei den Katalogdingern? Sag ich, ja, es ist halt niemand, der das macht. Habe ich damals die naive Fantasie gehabt, wenn man die richtigen Leute findet, dann kann man doch sowas einfach bauen. Es muss doch irgendwie gehen. Ja, und dann war ich an einem Projekt damals und habe zwei kennengelernt. Den einen habe ich dann so lange quasi, nicht bezirzt, würde ich jetzt nicht sagen, aber bearbeitet, wo er dann meinte, ja, man kann so etwas bauen. Okay, so fing es dann eigentlich an. So habe ich das erste Unternehmen gegründet. Und ich glaube halt, um auf deine Ursprungsfrage zu kommen, ja, ich glaube, mir hat es geholfen, neben so jemandem mal eine Weile zu arbeiten, das zu sehen. Und es hat mir auch das nötige Selbstbewusstsein, Vertrauen gegeben, dass ich eben gedacht habe, naja, der ist ja auch nicht allmächtig gewesen, der gute Peter. Der war einfach ein guter Typ und menschlich echt toll und der war auch, kam aus dem Vertrieb und war auch nicht so jemand, der alles selber wusste und alles konnte. Und ich habe das früher immer so, dieses Bild vor Augen gehabt, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, CEO, man muss irgendwie so alles können und in allem perfekt sein. Und bei ihm habe ich das eben gelernt, ja, dass es eben, wenn du begeistert bist für deine Sache und ein tolles Team an deiner Seite hast, dann kannst du eigentlich alles schaffen. So, und dann habe ich das dann beschlossen, auch zu tun. Der Weg, der war steinig, aber ja, so hat das alles angefangen, 2009.
Apropos steinig, das wäre auf meine nächste Frage. Was waren die größten Herausforderungen, die du beim Gründen gemeistert hast?
Wenn man so chronologisch mal vorgeht, die größten Herausforderungen wahrscheinlich, sicherlich in der ersten Gründung bei RatePay am Anfang, dass wir uns im Gründerteam zerrüttet haben, ja, dass wir da auseinandergegangen sind. Das war schon, also mit dem einen Gründer schon relativ schnell. Und der andere ist, als Otto dann bei uns eben uns mehr oder weniger quasi übernommen hat, ist er raus und dann war ich alleine. Und das waren sicherlich so Situationen, wo ich dachte, oh je. Was mache ich da? Also das waren Momente, da ging es mir nicht gut. Dann hatte ich auch einen anderen Moment. Das war dann eher durch eine private Sache ausgelöst, weil ich hatte eine schwere Krankheit bekommen. Eben auch im Jahr 1, ja, musste dann operiert werden zweimal. Und das war eben auch so ein denkst, oh Gott, wie kriegst du das alles hin? Und eigentlich dann haben die gesagt, ich soll eine Reha und was ich alles machen sollte. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin einfach wieder in die Arbeit. Und es hat mir aber auch geholfen, ja, dieses gebraucht werden, diese Aufgabe zu haben und da auch so emotional wieder da rauszufinden. Dann hatten wir also immer wieder natürlich so kleinere Sachen, ja, dass Dinge einfach nicht geklappt haben, wir uns total geirrt haben. Weißt du, wir hatten dann ein Gutachten eingeholt, irgendwie von Anwälten damals, dass das, was wir machen, alles so seine Richtigkeit hat und auch mit der Regulatorik übereinstimmt. Dann kommt auf einmal 2013 ein Brief von der BaFin, die hat uns dann, also die Bankenfinanzaufsicht, die hat uns dann geschrieben, ja, das, was ihr da macht, das ist gegen die Regeln, gegen die Regulatorik und ihr verstoßt da gegen die Gesetze. Mhm. Und wenn ihr das jetzt nicht beendet, dann müsst ihr leider in den Knast so ungefähr. Also das stand jetzt so in dem Wortlaut nicht drin. Ja. Aber mein Co-GF, mit dem ich damals RatePay geleitet habe, der war da zu dem Zeitpunkt in Urlaub. Ich rief ihn an, ich war ganz aufgelöst, dachte, oh mein Gott, hier ist dieses Schreiben von der BaFin. Und die haben uns eben angedroht, also wir müssen den Laden zusperren oder eine Lizenz jetzt sofort beantragen. Und wenn man so eine Finanzinstitutslizenz beantragt, das ist schon auch nochmal eine krasse Nummer, weil es einfach, du brauchst Leute, die das machen, du brauchst Anwälte, du brauchst richtig viel Geld. Es kostet echt viel und hast natürlich dann auch immer so diese Frage, kriegst du nachher die Lizenz, bekommst du es von der BaFin und akzeptieren die dich auch als Geschäftsführer, ja, weil das ist dann auch nochmal eine Hürde, die du nehmen musst. Aber auch das hat geklappt. Es hat lang gedauert, aber irgendwie, und es gab auch immer wieder Rückschläge und immer wieder Zweifel, wo wir auch dachten, oh Gott, vielleicht geht das jetzt gar nicht. Aber ich glaube, wir haben einfach nicht aufgegeben. Und dann, es gab halt immer wieder so, das waren die ganz großen Krisen, sage ich mal. Bei Banksware natürlich auch neue Gründung 2020. Ja. Wir haben 2019, genau vor 4 Jahren mit der Idee im November, haben wir, Jens und ich, diese Idee so zusammen entwickelt, das zu tun. Die wurde dann immer konkreter. Wir uns dann entschieden haben, im Januar 2020, dass wir ein Startup gründen. So waren wir alles so weit auf den Weg gebracht. Dann kam Corona. Ja. Das war so das Erste. So, oh nee, was ist das jetzt? Ja. Irgendwie alles so weit geregelt. Mein Ausstieg bei RatePay und wie wir das machen. Und ja, dann hatten wir, und der nächste Dix war dann irgendwie, also ein paar Monate später dann, wir waren dann soweit, okay, hatten uns mit diesem ganzen Remote, hat alles geklappt, Corona kann uns auch nichts abhaben, wir werden das trotzdem durchziehen. Dann kam der Zusammenbruch der Wirecard. Jetzt muss ich dazu sagen, die Wirecard wollte eigentlich einmal unser erster Investor werden und unser erster Kunde. Und es fühlte sich am Anfang so einfach an. Ja, du fängst mit dem Startup an, weißt, du hast schon Kunden und so. Und du entwickelst das quasi mit dem Kunden. Es hat sich am Anfang viel einfacher angefühlt, so die Idee, als sie dann nachher geworden ist. Aber auch das hat geklappt, ja, und hat uns dann im Endeffekt, kann man nachher nur sagen, Gott sei Dank, waren wir noch nicht so weit mit der Wirecard, ja, und sind da nicht mit untergegangen, sondern wir mussten einfach ganz schnell den Plan B finden. Und ich glaube halt, bei all den Sachen, es sind immer wieder ätzende Sachen passiert, ja, oder auch du entwickelst ein Produkt, stellst fest, du kannst es gar nicht vermarkten, das musst du wieder alles ändern, alles wieder anders machen. Ich glaube, damit musst du einfach leben. Das ist so diese Unsicherheit und deshalb, das macht dich natürlich auch krisenfest, ja, weil du immer lernst, im Prinzip, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann muss es immer irgendwie weitergehen.
Meine Follow-up-Frage hier ist, was für eine Eigenschaft besitzt du oder hast du entwickelt, die es dir erlaubt hat, immer weiterzumachen? Also was war es, was trotz aller Schwierigkeiten hast du weitergemacht, was war es?
Ja, also ich glaube, wenn ich mich so, was kann ich eigentlich gut? Also ich kann ganz vieles nicht gut, aber was ich gut kann, ich kann gut Dinge aushalten, ja, und ich habe eine, man nennt es glaube ich auch Resilienz, ja, ich habe eine starke Widerstandskraft und lustigerweise habe ich gestern dazu mit meiner ehemaligen Kollegin gesprochen, die hat dann zu mir gesagt, Mire, du hast mir immer gesagt, du schaffst es immer irgendwie, das Negative auszublenden in deinem Alltag. Das ist irgendwie, glaube ich, es hilft mir, eben einfach da durchzugehen. Es ist nicht, dass ich naiv bin und es nicht sehen will, also darum geht's gar nicht, sondern ich kann das, ich sehe das und ich nehme das auf, aber ich kann es irgendwo parken. Und das hilft mir sehr, einfach mit solchen Dingen umzugehen und eben dafür auch keine Angst zu haben oder sowas. Und das ist, glaube ich, eine meiner wahrscheinlich wichtigsten Fähigkeiten, die ich besitze, dass ich mich da nicht so in die Ecke drängen lasse. Und einfach das, ich kann es durchstehen und ich schaffe das auch irgendwie. Ich hatte irgendwie mal in so einem Fitnessstudio hatte ich mal irgendwie so ein keine Ahnung, so eine Untersuchung, so eine sportmedizinische Untersuchung gemacht. Da musste ich so Sauerstoff im Blut anhand, da konnten die mir dann sagen, irgendwie wie Widerstandskraft. Also ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, auf welcher Basis das irgendwie, auf welchen Daten das irgendwie erhoben wird. Aber die sagten mir dann in diesem Fitnessstudio, also ich hätte so einen Wert wie Chuck Norris.
Wow.
So, keine Ahnung. Ich habe es dann auch nie wieder, ich erinnere mich da immer nur gerne dran, dass die mir das gesagt haben. Ich müsste es eigentlich mal recherchieren, auf welcher Basis das eigentlich war. Keine Ahnung. Aber ich glaube halt dadurch, dass ich das kann, irgendwie zu versuchen, dieses Negative wegzudrücken. Mhm. Ja, dieses, dass ich mir dadurch das Leben nicht ständig schwer mache.
Ja, man sagt ja auch, where focus goes, energy flows. Also ich glaube, du bist das lebende Beispiel dafür.
Ja, also das ist sicherlich das. Das ist die eine, und dann ist es die andere Sache, ist natürlich auch so diese, ich würde mal sagen, ich habe eher so eine 80-20-Mentalität. Ich bin nicht so die Person, die alles 100% korrekt, und ich habe auch keine Angst davor, wenn dann mal ein Fehler passiert. Weil so ist es nun mal im Startup, du gehst mit einer Idee raus, ja, und klar, und es ist häufig dann so, dass am Anfang wirst du echt oft belächelt, weil dann die Leute sagen, es ist ja unprofessionell. Ich weiß noch, bei RatePay waren wir, als wir an der ersten Messe waren, da kamen damals Banken zu uns und haben gesagt, ihr seid ja total unprofessionell und so, wie naiv ihr seid, dass ihr das so sehen wollt. Und wir haben, aber ich glaube, weißt du, wenn du wirklich an etwas glaubst, dann kannst du da durch. Und dann wird's halt immer besser. Es wird immer, das Produkt wird immer wieder, wir nehmen das Feedback auf von den Kunden, was die uns sagen, bringen das mit ein, und das Produkt ist nicht fertig. Also man, glaube ich, so diese Erkenntnis zu haben, dass das Produkt einfach nicht fertig ist, nie. Und du bist auch nur dann gut, wenn du auch weißt, dass das Produkt nie fertig ist, weil du es immer wieder anpassen musst an neue Technologien, an neue irgendwas, ja.
Ist es auch dieser Glaube, der dich dazu gebracht hat, Seriengründerin zu werden, obwohl du ganz viele Herausforderungen meistern musst?
Ja, also mich hat es dann einfach auch nicht losgelassen, diese Fragestellung, warum es das eigentlich nicht gibt. Ja, und irgendwie hatten Jens, also mein Co-Founder, und ich das Gefühl, dass wir beide das aber machen können. dass wir auch die richtigen Menschen kennen, die das in Anführungsstrichen herstellen können. Mhm. Ja, weil ich glaube, das ist sicherlich auch ein gutes Netzwerk zu haben, wo du auch Leute kennst, die sowas bauen können. Ich selber kann es ja gar nicht bauen. Ich bin ja auch keine Programmiererin. Ja,
ja, also ich höre ganz stark raus, die richtigen Menschen um sich herum haben, um das Selbstbewusstsein aufzubauen, um zu sehen, was überhaupt möglich ist, und dann einfach das, woran man glaubt, durchsetzen.
Total.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Und so, liebe Miriam, meine nächste Frage ist vielleicht ein bisschen provokant, aber mich würde interessieren, wie sehr nervt es dich, zum Thema Frau in der Fintech-Branche befragt zu werden, auf einer Skala von 1 bis 10?
Also 10 schlecht, ja?
10 ist schlecht.
Maximal nerven. Ja, das nervt mich. Es nervt mich oft. Also muss ich schon sagen, das ist jetzt Gott sei Dank weniger geworden, weil ich mich auch so ein bisschen zurückgezogen habe aus diesen Female- und Diversity-Themen. Es ist nicht, dass ich das nicht gut finde, und ich versuche das dann eben in meiner Welt irgendwie zu leben und zu unterstützen. Aber das Problem ist irgendwie, wenn du dann, ich will gar nicht in so eine Ecke hinein, ja, ich möchte nicht, nur weil ich eine Frau bin, die sowas geschafft hat, ja, dafür irgendwie Anerkennung bekommen. Ich finde, wir haben ein tolles Unternehmen gebaut, ja, also, und wir tun das auch jetzt gerade mit Banksware, also mit RatePay haben wir eins der erfolgreichsten deutschen Fintechs gebaut, ja, das ist eins der wenigen, was jemals Geld verdient hat. Mhm. Weißt du, und dann so eine Frage, oh, wie kann denn sowas von einer Frau kommen, oder? Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Da ist mehr Awareness dafür entstanden. Aber so in den Anfangsjahren, als Fintech so begonnen hat, 2015, 16, bin ich ja sehr viel in so Interviews immer gefragt worden, wie haben Sie sich als Frau, als weibliche CEO gefühlt? Denken Sie dann manchmal, schaffe ich das? Oh. Soll ich mir immer diese Frage stellen? Ja, oder natürlich immer die Vereinbarkeit mit Kind. Ich habe eine Tochter, ja, aber die Männer werden da nicht gefragt, wie vereinbaren die Kinder, ja, und immer diese so, also ich habe häufig so Fragen, ja, fühle ich mich dann schwach, und was ist, wenn ich keinen Bock drauf habe? Das ist einfach, Das finde ich total lächerlich. Und ich habe mir mal, es war wirklich lustig, ich habe so zweimal eine Kolumne gemacht. Die erste war, glaube ich, schon 2018 oder so. Da habe ich, weil ich schreibe Kolumne, da habe ich damals die Kolumne gemacht und habe gesagt, so, ich nehme jetzt einfach mal die Fragen, die man mir so im Laufe der Jahre gestellt hat, und die stelle ich jetzt Männern.
Ah.
Und dann habe ich das so in mein Netzwerk, also so die viele so Fintech-Männer, die ich so kannte, denen habe ich diese Fragen gestellt, die haben mir Antworten, daraus habe ich eine Kolumne gemacht. Das war, glaube ich, meine beste Kolumne ever. Und da merkst du erstmal so, wie absurd das zum Teil dann klingt, ja. Also das ist schon interessant. Und das, wenn man diese Fragen umstellt, wenn man fragt einen Mann nicht, glauben Sie als männlicher CEO manchmal, ich schaffe das nicht?
Ja, total absurd, ja. Ja, also ich tue dir jetzt an dieser Stelle einen Gefallen. Ich, alle, die in der Zukunft ein Interview mit Miriam wollen, bitte stell dir diese Frage nicht mehr.
Oh nein, also ich meine grundsätzlich, natürlich haben wir zu wenig Frauen in der Gründerszene. Natürlich gibt es zu wenig Frauen in der Finanzbranche. Aber wir werden das so nicht lösen, indem wir diese blöden Fragen stellen. Es muss selbstverständlicher werden. Mhm. Ja, und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Vorbilder, die dann irgendwie gezeigt werden und auch gute Presse, ja, die es schafft, irgendwie anders damit umzugehen und auch nicht immer diese Fragen zu stellen.
Ja, es ist ein limitierendes Label.
Ja, weil dadurch wird man oft in so eine Ecke gedrängt, so von, also es sind dann halt so die Gründerinnen und die machen alle so, naja, das sind dann eher so die soften Sachen und das finde ich, das nervt mich, ja.
Ja. Ja. Okay, also damit beenden wir das Thema auch schon. Ich würde gerne die Aufmerksamkeit auf deine persönlichen Erfolgsgeheimnisse lenken. Was sind deine persönlichen Erfolgsgeheimnisse, wenn du sie auf 3 reduzieren müsstest?
Meine persönlichen, also wahrscheinlich auf 1 ist es sicherlich, dass ich sehr begeisterungsfähig bin und mein Papa, der hat immer früher in seiner E-Mail so einen Spruch gehabt, hat er selber gemacht. Ich habe extra mal gegoogelt, aber den irgendwo mal geklaut. Ich habe ihn aber nirgendwo anders gefunden. Der hieß, Begeisterung ist das Prinzip aller Möglichkeiten.
Wow.
Und ich glaube, das ist sowas irgendwie, wer begeistert ist, dann kann man das tun. Und das Erfolgsrezept ist sicherlich auch das. Ich glaube, wenn du etwas für dich findest, was dir Spaß und Freude macht, dann kannst du darin auch richtig, richtig gut werden. Ja.
Mhm.
Also, weil dann schaffst du auch viel mehr. Dann bist du einfach viel energiegeladener und kannst das durchziehen. Du musst also, ich glaube, was ganz wichtig ist, zu wissen, was kann man nicht und dazu auch zu stehen. Ja, also gar nicht irgendwie so zu tun, als ob man verstecken oder sowas, sondern ganz knallhart sagt, nee, das mache ich nicht oder kann ich nicht. Und aber auch dann genauso zu wissen, wo bist du gut drin. Und deshalb, und das ist das eine Erfolgsrezept, das andere ist natürlich wirklich das Team. Ich glaube sehr stark an ein diverses Team. Das spielt jetzt weniger die Rolle Mann, Frau, also nicht das Geschlecht, sondern eher die Skills. Ja, der eine Mensch ist introvertiert, der andere ist extrovertiert, der andere ist strukturiert, der andere überhaupt nicht. Und das Wichtige ist aber, glaube ich, in einem Team, dass diese unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenkommen und die miteinander kommunizieren, dann kannst du auch viel stärker werden. Weil wenn du nur, also ich bin ja auch eher risikofreudiger, ich glaube, wenn ich das alleine machen würde, wären wir schon längst irgendwie untergegangen. Aber mit dem richtigen Team, du brauchst halt auch ein Korrektiv an deiner Seite, der oder die dann immer sagt, nee, so geht's aber nicht, das können wir so nicht machen. Und wo du dann auch, jeder hat eine starke Stimme oder jeder hat eine starke Stimme und das finde ich extrem wichtig. Also Begeisterung, Team, so, und Nummer 3, vielleicht doch nochmal auch die Resilienz, ja, dass man nicht so schnell aufgibt, dass man es durchhält.
Also zum Thema Resilienz, das ist auch eine gute Überleitung fürs nächste Thema, wie du mit Rückschlägen und Misserfolgen umgehst. Also wie motivierst du dich und dein Team auch, um in schwierigen Zeiten durchzuhalten?
Ich glaube, ich bin schon sehr transparent und ich bin auch sehr nahbar. Also ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie unnahbar ist oder sowas. Und ich zeige auch meine Gefühle und ich versuche wirklich transparent, wie es irgendwie möglich ist, gegenüber den Kollegen zu sein, auch meinem Team gegenüber oder mit allem Umgang mit den anderen. Es ist vielleicht auch, wir hatten jetzt hier, ich habe dir gerade eingangs gesagt, ich habe jetzt hier mein Telefon ausgemacht, weil ich warte drauf, wir kommunizieren heute, dass wir eine Series A abgeschlossen haben, ne, mit einer großen europäischen Bank, die bei uns schon im großen Rahmen investiert hat. Das letzte Jahr war eine Katastrophe, also aus der Funding-Sicht in der Startup-Welt. Ja, so im Fintech-Bereich sind, glaube ich, die Investments um 70-80% eingebrochen dieses Jahr. Mhm. Und wir waren jetzt nicht unbedingt, was wir da machen. Wir vergeben Kredite, haben die auf den eigenen Büchern. Also viel Risiko, viel Unsicherheit. Im Moment ist das Zinsniveau komisch. Dann haben wir eine Rezession. Wir sind im Moment kein Startup, kein VC-Case, also Venture Capital Case gewesen, obwohl wir am Anfang nur mit Venture Capital finanziert waren. Führte dann dazu, dass diese Series A sich als wirklich sehr, sehr langwierig rauszog. Und natürlich wussten auch die Leute bei uns, die Mitarbeiter, dass irgendwann das Geld ausgeht. Also das wird ausgehen, wenn wir nicht bald irgendwie endlich einen unterschriebenen Vertrag irgendwo mit jemandem haben. Und ich glaube, natürlich hast du immer Angst, dass dann die Besten gehen, weil die sich unsicher fühlen, weil die kriegen natürlich auch tolle Angebote überall. Aber wir haben einen ganz tollen Zusammenhalt, ja. Also, und wir waren auch immer sehr, sehr offen und ehrlich. Wo stehen wir gerade? Auch was hat nicht geklappt? Wie gehen wir um? Und wir haben dann auch so Sessions gemacht. Und in einer Session kam eben auch die Frage, Miriam, was machen wir denn, wenn das gar nicht klappt? Was ist denn dann? Dann habe ich gesagt, dann, natürlich, das ist der Worst Case. Der Worst Case ist dann, wir werden insolvent und wir können euch die Gelder nicht mehr bezahlen. Und das ist natürlich schon auch eine harte Aussage. Und habe ich aber auch gesagt, aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Wir werden alles dafür tun, alles. Wir werden kämpfen wie die Löwen, dass es klappt. Mhm. Und zweitens, sollte es wirklich nicht klappen, dann bekomme ich euch ich finde neue Jobs für euch, ja. Das wird nicht das Thema sein. Also ich helfe euch dabei, ich unterstütze euch maximal. Und das ist irgendwie, ich glaube so, das war jetzt auch so, als wir das jetzt letzte Woche beim Notar waren, es war unglaublich, die Leute, du spürst ein regelrechtes Feuer und Zauber in diesem Unternehmen jetzt, weil die halten so stark zusammen und das finde ich ganz toll.
Wow, eine wunderschöne Geschichte.
Die Frage, was hilft da? Ich würde sagen, wahrscheinlich auch offene Kommunikation und auch Ehrlichkeit und auch Verletzlichkeit zu zeigen und auch eben nicht so zu tun, als ob ich überall stehe und alles besser weiß. Ja.
Mhm. Also durch die zwischenmenschliche Beziehung einfach die zu pflegen,
ja.
Hilft auch bei Misserfolgen im Team Zusammenhalt zu
finden. Finde ich auch. Mhm. Und sonst einfach der Leitspruch, es geht immer weiter. Also es geht alles irgendwie weiter.
Ja, du bist das lebende Beispiel dafür. Gut, Miriam, das ist beschrieben, wie du dein Team motivierst. Wie motivierst du dich aber selbst Tag ein, Tag aus?
Ich bin erfolgshungrig. Das bin ich. Und Erfolg motiviert mich. Das gibt mir unheimlich Energie. Und ich ziehe mir auch Energie aus Gesprächen mit Menschen. Also ich mag aber auch manchmal gerne allein sein. Wie motiviere ich mich? Indem ich mir eigentlich immer sage, okay, ich kann ganz schön froh sein, dass ich so ein Leben habe, was ich habe. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht und ich darf Dinge tun, ja, die mir Spaß machen und das ist echt ein Privileg und das motiviert mich auch, dass ich das auch besitze und habe und dass ich mit so tollen Menschen zusammenarbeiten kann. Also es ist schon auch die Menschen, die mich motivieren und ich brauche Erfolgserlebnisse, deshalb brauche ich, das ist so.
Und was würdest du sagen, sind die wichtigsten Lektionen, die du als Unternehmerin gelernt hast?
Also das allerwichtigste Ressource sind die Mitarbeiter und die Art und Weise, wie Teams zusammengestellt werden. Also das ist extrem wichtig. Ich würde lieber länger suchen, als zu schnell eine Stelle besetzen, ja, bis ich das Gefühl habe, da ist wirklich ein guter Fit da. Und natürlich habe ich mich auch schon geirrt. Mhm. Und jedes Mal gab es ein so ein blödes Sprichwort, doubt is out. Wenn ich irgendwie in einem Vorstellungsgespräch oder irgendwas komisch angefühlt hat. Und das war bisher jedes Mal so, also früher, wo ich das noch nicht so wusste, hat das nicht funktioniert. Mhm. Wenn mich am Anfang schon irgendwas, eine Kleinigkeit gestört hat oder so, oder ich habe gemerkt, das ist es nicht. Da habe ich gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich das Rezept. Du brauchst ja, um ein Unternehmen aufzubauen, brauchst du die Menschen. Ne? Du selber alleine schaffst es nicht. Aber die Art und Weise der Zusammensetzung der Teams und einfach exzellente Leute. Und die müssen alle richtig gut sein. Weil auch das, wenn da Leute dazwischen sind, die einfach nicht gut sind, dann werden die Teams, das ist wie so ein fauler Apfel im Korb. Ja? Hm. Also das und da auch echt drauf zu hören. Und wenn es einen faulen Apfel gibt, dann auch radikal das zu ändern. Also das habe ich auch schon gemacht. Und das war auch hart. Also ich habe auch schon harte Entscheidungen treffen müssen. Ich mache das nicht gerne. Also auch Personalentscheidungen, wo man sagt, okay, das passt nicht, auch nach der Probezeit. Ja, Und es ist schwer in Deutschland. Aber es hat sich immer bewahrheitet. Also es ist einfach, für mich ist das Wichtigste, dass das irgendwie gut funktioniert. Dass man die richtigen Leute auf den richtigen Themen hat, dass man das auch immer wieder hinterfragt und untersucht und eben faule Äpfel aussortiert. Mhm. Und es ist wichtig eben auch zu feiern zusammen, also auch Erfolge zu feiern. Ich glaube nicht daran, dass man immer sagen muss, du bist toll, du bist toll, du bist toll, weil das ist so diese ständige Lobkultur. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich, das ist ja oft dann auch gar nicht ernst gemeint. Nur dann, man sollte nur loben, wenn es wirklich ernst gemeint ist. Aber trotzdem wertschätzend, also Wertschätzung und Respekt, also finde ich. Und ich habe auch, wenn ich so ganz süß, also ich war jetzt letzte Woche auch auf einer Konferenz, da habe ich dann einen ehemaligen Mitarbeiter getroffen, der war 10 Jahre bei mir, ja. Und da habe ich gesagt, der war wie so mein Ziehkind im Vertrieb. Und dann weiter, ach Miriam, durch dich habe ich, weiß ich, ich habe ihn auch geschubst in eine Richtung, wo er eigentlich zuerst gar nicht hin wollte, hat sich über was ganz anderes beworben. Und gesagt, nee, das ist nicht dein Ding, du musst das und das machen. Und dann war der 10 Jahre bei mir. Und als ich weggegangen bin, ist er auch weggegangen, weil er so gerne mit mir gearbeitet hat. Dann habe ich ein paar Mitarbeiterinnen, von denen sich inzwischen schon 2 selbstständig gemacht haben.
Wow.
Weil die gesagt haben, sie haben das so bei mir gesehen, ja, und haben da keine Angst mehr vor gehabt. Das finde ich toll. Also so, ich gebe da auch gerne was weiter.
Das hat ja auch damit zu tun mit der Frage, die du vorhin beantwortet hast. Also ich glaube, die Art und Weise, wie du Leute auswählst und was du ihnen gibst,
ja,
da kommt auch sehr viel zurück. Und das zeigt sich auch in schwierigen Zeiten besonders, denke ich.
Also ich erwarte schon auch wirklich harte Arbeit. Es ist kein Ponyhof, ja, so. Aber das wollen die meisten Leute ja auch, ja, weil daraus ziehst du dir ja auch irgendwie, wenn dann Erfolg daraus entsteht und du weißt, was du gemacht hast. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine langweilige Arbeit, ja. Aber deshalb ist es wichtig, dass die Menschen die richtigen Themen machen, ja. Und aber auch zu erkennen, wenn sie vielleicht falsch sind. Und ich hatte auch mal eine Mitarbeiterin, ist auch eine sehr enge Mitarbeiterin, die hat mich auch Jahre begleitet, die habe ich aus meiner ganz alten Welt damals mitgenommen, nachher zu RatePay. Und die hat mir dann irgendwann gesagt, eigentlich will sie nicht mehr im Vertrieb arbeiten. Sie würde so gerne, deshalb überlegt sie sich zu gehen, weil sie eigentlich ins HR wechseln will. Und ich so, okay. Sag ich, ja, hast du mal überlegt, ob du, hab ich gesagt, weißt du was, also ich kann dir anbieten, sobald, und wir waren noch ganz klein, hatten damals noch niemand der HR gemacht, das haben wir selber gemacht. Mhm. Und kann ich mal, also wenn wir ein bisschen größer werden und wir ein Budget haben, um da eine Stelle zu schaffen, wenn du magst, dann kannst du es ja machen. Und dann hat die sich nebenher quasi, hat die so eine Ausbildung gemacht und die wurde nachher, die hat nachher das ganze Personal gemanagt. Ja, bis wir 100 Leute waren, war die alleine nachher.
Mhm.
Also das meine ich eben auch, die Möglichkeit zu geben, im Unternehmen auch mal was anderes zu machen oder Talente und Interessen zu fördern. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, weil es ist schon toll, wenn man auch Leute halten kann. Die müssen ja motiviert bleiben. Ne?
Und was sind weitere Lektionen, die du zum Beispiel unseren angehenden Unternehmern, Unternehmerinnen mitgeben möchtest, die sie vielleicht, wie sie Zeit sparen können oder Nerven oder Energie?
Also, wie gesagt, ich glaube, es geht oft darum, einfach schnell in den Markt zu kommen, dass man nicht so lange zögert und nicht alles 1000%ig diskutiert und den deutschen Ingenieursplan zu haben. Also man muss eben als Unternehmen auch mal schnell sein, raus in den Markt mit einem Produkt, was durchaus noch angepasst werden muss, aber dann eben auch schnell die Fehler auf dem Weg eben ausbessern. Ja, ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man da nicht zu lange rumzögert, sondern einfach mal machen. Also eher ins Machen gehen, als immer nur so reden über etwas. Ja, das ist sicherlich sehr wichtig. Dann ist es auch wichtig, die Zahl gut zu kennen. Also wenn man das selber nicht so gut in diesem Thema ist, sollte man immer jemanden haben, der genau weiß, wo wir gerade zahlenmäßig stehen. Also wie ist die Liquidität, wie ist das gerade, dass man das wirklich ganz hart im Blick hat, dass man eben auch versteht, wie das Unternehmen wirtschaftet, was brauchen wir jeden Monat und eben dann auch Konsequenzen ziehen kann, wenn es enger wird. Ja. Und deshalb, wenn man das nicht im Blick hat, ist es sehr schwierig. Ja. Man sollte da keine Überraschung erleben. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man, ich selber bin da überhaupt nicht gut drin, bin da echt, das ist eine Schwachstelle von mir, absolut. Aber ich hatte immer jemanden an meiner Seite, der oder die da super drin war.
Mhm.
Und das meine ich also auch, da diverse Teams, ja. Teams mit unterschiedlichen Skills. Was bringt nichts, wenn alle gute Finanzer sind? Es bringt nichts, wenn alle gute Techies sind. Man braucht immer Leute, die eine Sache machen können. Weil man muss sich überlegen, was braucht ein Unternehmen, um Erfolg zu haben. Es braucht einen guten Vertrieb, es braucht ein gutes Marketing, es braucht aber auch ein super Produkt, es braucht ein gutes Tech, es braucht gute Finanzen. So, und dann musst du dir überlegen, wer kann was und wer kann das gut. Weil wenn man es alles nur so halbgar macht, das ist nicht richtig. Also ich glaube halt, es ist schon viel besser, wenn man es richtig gut macht. Ja? Und dann kannst du viel mehr schaffen. Und da bist du auch effizienter. Weil wenn ich jetzt versuche, mich dadurch irgendwelche, oder auch nie gut in Präsentationen erstellen, ja, wenn ich mich da hinsetze und das ewig mache, ja, furchtbar, da vergeude ich ja so viel Zeit mit Dingen, die ich kann derzeit ganz andere Sachen machen. Das meine ich, das ist eben, dass man an den richtigen Themen arbeitet, da wo man seine Stärken hat, ja. Das ist extrem wichtig. Also auch Erkenntnis, also Zahlen, Diversity, richtige Skills, aushalten, ja, auch Dinge manchmal aussitzen, nicht sofort aufgeregt sein, wenn der Kunde einmal meckert, sondern der geht nicht sofort, ja, muss man aber durch und lernen, wie man eben auch mit Kunden umgeht, ja, dass man die auch ein bisschen, ja, erziehen würde ich jetzt nicht sagen, aber versuchen, eine Partnerschaft aufzubauen, auf Augenhöhe zu gehen und nicht in dieser Situation, dass man nur dient, eine Dienstleistung erbringt, das ist ein schreckliches Wort. Also ich habe immer sehr großes Interesse daran, mit unseren Kunden auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich kenne eigentlich alle unsere Kunden, bin da überall mit denen auch immer im Austausch und auch nie die Nähe zum Kunden verlieren. Auch nicht als CEO, weil das finde ich fatal, wenn man nicht mehr so richtig weiß, was eigentlich die Kunden wirklich wollen und denken. Also es ist ja auch, man entwickelt ja nicht ein Produkt, weil man das selbst toll findet, sondern man muss ja auch was haben, was in den Markt passt. Also man braucht ja auch einen guten Market-Fit. Mhm. Also nochmal, versuch's immer mal wieder so durchzurattern, die einzelnen Sachen. Okay, kenn deine Zahlen, ja, kenn deinen Markt, dein Produkt, sprich immer mit den Kunden, hab ein gutes Team und dann play hard. No, work hard, play hard.
Ja, ich höre bei dir jetzt auch ganz stark heraus, dass du das delegieren können und auch loslassen können, also nicht an dem Produkt festhalten starr, sondern auch wirklich einfach flexibel bleiben, agil bleiben.
Total. Also ich glaube, man muss wirklich sich dann auch immer wieder ein Update machen, also so eine Strategieanpassung, ja, irgendwo in gewisser, was heißt Strategie, aber zu gucken, ist das eigentlich, was ich da anfangs wollte, passt das denn überhaupt? Was bringt mir denn, wenn ich dann, ich finde mein Produkt selbst so toll und mache es immer besser und besser, aber eigentlich der Markt will das ganz anderes, ja. Dann muss ich eben auch erkennen, zu sagen, okay, dann müssen wir es eben ändern, weil sonst wird es nicht erfolgreich. Also es ist so wichtig, auf das zu hören, was die Kunden einem sagen und da immer wieder mit denen Gespräche zu führen.
Und du redest gerade von Optimierung, Produktoptimierung. Mhm. Wie optimierst du dich selbst? Also wie bildest, entwickelst du dich weiter?
Oh, also ich mache mir selber manchmal immer so Challenges. Nee, aber es hört sich jetzt an. Also wenn du mich vor 10 Jahren kennengelernt hättest, dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ich habe total Schiss, auf eine Bühne zu gehen und das ist so für mich ganz schrecklich gewesen. Ja? Also sowas, in der Öffentlichkeit sprechen oder solche Sachen. Ich eher komme zwar aus dem Vertrieb und bin schon auch ein Mensch, ich kann sehr gut auf Leute zugehen, es macht mir nichts aus. Ich hatte aber ein riesen Problem damit, mich irgendwo hinzustellen auf eine Bühne. Das ist nicht meine Welt gewesen. Aber ich habe mich da in so Schritten hingewagt, ja. Also ich habe dann ja bei RatePayter auch gelernt, weil die Firma ist gewachsen, vor immer mehr Menschen zu sprechen. Und da habe dann immer mehr Anfragen bekommen, mich dann auch auf so eine Bühne zu setzen, auf ein Panel zu setzen. Und am Anfang war ich, glaube ich, sehr still, wusste ich nicht so richtig, wie gehe ich damit um. Aber ich habe mir dann immer so, bei jedem Mal habe ich mir gesagt, nee, du musst da dein eigenes Ding vertreten. Du musst so sein, wie du bist. Und ich habe heute keine Angst mehr. Ich kann mich heute vor 1.000 Leute stellen und vor 10.000 und es wird mir nichts ausmachen. Aber das ist so dieses, dass ich mich selber immer wieder so ein bisschen challenge, ja, dass ich mir Sachen auch manchmal zumute, wo ich denke, letztens habe ich auch Panel gemacht, da wurde ich dann gefragt zu AI in der Finanzbranche. Ich bin ja echt nicht AI, aber habe ich mir gedacht, naja, saß ich da mit Bankvorständen festgestellt, ich kenne mich eigentlich sogar fast besser aus als die. Aber es ist immer wieder so die Erkenntnis, die anderen, die kochen auch nur mit Wasser. Und ich bin schon auch offen für Neues. Also ich beschäftige mich dann schon auch mit den Themen, wenn neue Technologien kommen, ich lese mich da ein, ich will wissen, ich bin wissbegierig. Ja? Ich will das nicht alles perfekt können, aber ich muss es so für mich in meiner Welt verstehen, ne? Was es ausmacht, welche Auswirkungen es hat. das macht mir einfach Spaß. Ja? Also ich will auch immer Neues lernen. Ich will nicht stehen bleiben und nicht so nach dem Motto, ich bin jetzt irgendwie 50 und ich will jetzt nichts Neues mehr lernen. Und ich habe das so schon vor 10 Jahren gemacht, also mache ich es jetzt auch so. Also ich habe mir immer gesagt, ich möchte nie so werden wie manche so alte Leute, die immer dann so reden, so früher war alles besser. Das finde ich ganz schrecklich. Ja? Sondern man muss sich halt damit auseinandersetzen, ja. Und wenn man eben immer so Angst hat, Neues zu machen, dann wird es ja immer schlimmer. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man so Veränderungen halt auch annimmt und damit irgendwie da reingeht, ja. Aber sich auch nicht, wie ich eben gesagt habe, ich setze mir Challenges, aber die dürfen auch jetzt nicht zu weit weg sein. Also die dürfen jetzt nicht so in so einer eigenen Zielsetzung, wenn ich mir jetzt ein Ziel setzen würde, keine Ahnung, ich möchte jetzt hier einen Nobelpreis gewinnen oder sowas. Das muss ja auch irgendwo realistisch sein, ja. Trotzdem hilft mir das immer so für mich persönlich, was ich da so, was ich irgendwie erreichen möchte.
Holst du dir da auch Feedback?
Manchmal, aber gar nicht so viel. Weißt du, so manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass so manchmal, es gibt halt auch immer viele Leute, die immer zweifeln, ja. Und wenn du zu viel Zweifler hast, dann kann ich das runterziehen, ja.
Doubt is out.
Ja, und das habe ich, also ich bin schon auch, das ist vielleicht auch manchmal, ist es vielleicht auch, wenn ich dann mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das unbedingt so machen.
Ja, ich höre Chuck Norris wieder heraus.
Weißt du, als ich RatePay damals gegründet habe, das habe ich letztens auch auf einer Bühne erzählt, da hat man mich das gefragt. Ich bin 53 Jahre alt. Ich habe RatePay gegründet, da war ich 39 Jahre alt. Also nicht typisch Gründungsalter. Ja, ich habe aber schon einen Beruf gehabt, ich habe schon ein großes Netzwerk gehabt und habe schon viel gemacht. Und damals haben mir einer auf einer Party gesagt, du bist doch viel zu alt. Kann man doch in dem Alter gar nicht mehr aushalten. Du hast doch gar nicht mehr die Energie. Du kennst mich doch gar nicht. Das kennst du doch gar nicht. Und ich glaube nur immer so, wenn man dann mit vielen Leuten so reden würde und ein paar würden sagen, oh, der Stress und so. Weißt du, dann das will ich dann gar nicht. Ich will gar nicht so viel Zweifler immer haben. Also
ja, ich glaube, du bist ja auch selbst genug kritisch dir gegenüber. Also
ja, also ich will nicht naiv sein, ja. Darum geht's mir gar nicht. Also das ist, ich hinterfrage mich schon auch selbst und will das auch wissen und verstehen. Und ich bin auch offen für Feedback. Also ich muss jetzt auch nicht meinen Kopf durchsetzen. So meine ich das jetzt nicht in meinem, sag mal, ich glaube, beim Ängster würde niemand sagen, ich muss jetzt mal meinen Weg gehen, ja. Mhm. Aber bei den so großen Entscheidungen, da muss ich mit mir, mit selbst, die muss ich wirklich für mich treffen. Also dann mache ich das auch.
Okay, liebe Miriam, abschließend habe ich noch eine Frage an dich. Was willst du angehenden Gründern oder Gründerinnen mit auf den Weg geben? 3 Tipps.
Ja, also einfach mal machen. Nicht so viel immer nur denken, sondern wirklich ins Machen kommen. Und dann eben, genau, du solltest wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Und vor allem, was du gut kannst und nicht gut kannst. Also deine Stärken und Schwächen wirklich kennen. Dann weißt du viel besser, wohin. Und dann eben, guck dir schon den Markt an, wenn du gründest. Gibt es da wirklich einen Markt? Ist da wirklich ein Product-Market-Fit für das, was du machen möchtest?
Okay, also nochmal zusammenfassend. Loslegen,
ja?
Die eigenen Stärken und Schwächen kennen,
ja?
Und an den Market-Fit denken. Vielen Dank, das sind echt tolle Tipps. Und damit, Miriam, sind wir leider auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ein herzliches Dankeschön an dich für deine interessanten Unternehmereinblicke und wertvollen Insights.
Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss. Und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt diese Folge genauso sehr genossen wie ich. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fürgründe.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streamingportal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.